Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Sind Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften im Bereich Personal? Auf dem Haufe Stellenmarkt präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern als attraktiver Arbeitgeber für Ihre Zielgruppe. Finden statt suchen. Weitere Infos finden Sie unter www.stellenmarkt.haufe.de.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Die wievielte Folge das heute ist, kann ich ehrlicherweise gar nicht sagen.
Ich
einerseits
auch nicht.
Haben wir vorab jetzt nicht durchgezählt und andererseits ist es auch so, dass wir einfach im Moment sehr viel parallel produzieren und den Podcast aufzeichnen, die An- und Abmoderation hinterher, damit wir zwischendrin das Heft weitermachen können oder auch mal unterwegs sind.
So ist es. Auch jetzt mussten wir eben ein bisschen drumherum planen. Ich war letzte Woche beim Personalmanagement-Kongress in Berlin und ab morgen bin ich auch schon wieder auf Dienstreise. Insofern müssen wir eben auch immer die freien Slots finden, in denen wir zum einen aufnehmen können und die Gäste auch Zeit haben und wir es dann nachher auch wieder fertigstellen können.
Ja, und dieses Mal war es ja sogar so, dass unsere Gäste hier vor Ort waren und das Gespräch war so intensiv und gespickt mit so vielen Impulsen, dass es auch gar nicht so schlecht war, dass wir jetzt so, ich glaube, 2 Wochen hatten wir jetzt Zeit, um da drauf nochmal ein bisschen drüber nachzudenken und jetzt heute die Anmoderation aufzunehmen.
Genau, und jetzt müssen wir auch endlich mal verraten, worum es denn geht, was denn einen so intensiven Gesprächsbedarf ausgelöst hat, nämlich das Thema verteilte Führung. Das ist ja schon länger im Diskurs, aber wir haben uns jetzt dem wirklich mal intensiv angenommen und da waren 2 Gäste hier, die zum einen einen theoretischen Überblick gegeben haben und auch einen sehr praktischen Einblick, sagen wir, in eine etwas radikalere Form von verteilter Führung.
Ja, die beiden haben sich also hier, ich werde es nicht müde zu betonen, ins dunkle Podcaststudio zu uns gewagt. Es war einmal ein relativ kurzer Weg, weil nämlich Randolf Jessel hier war, der kurz vor den Toren sozusagen Freiburgs im Dreisamtal wohnt und das Buch geschrieben hat, Shared Leadership. Zusammen mit Professor Thomas Wilhelm und er hat uns eben sozusagen erstmal den theoretischen Background, die Einordnung zu dem ganzen Thema gegeben. Er war früher Chefredakteur des Personalmagazins, deswegen kenne ich ihn persönlich natürlich auch sehr gut und als Führungskraft und später auch Geschäftsführer des Editorial Departments bei Haufe. Heute ist er Gründer und Geschäftsführer der Beratungsagentur Auctority.
Was ich immer wieder höre, ist ja, um Gottes Willen, wer hat denn dann den Hut auf? Und viele Köche verderben den Brei. Und Führung ist doch in die Wiege gelegt. Das kann doch nicht jeder. Es funktioniert nur dort, wo man wirklich diesen alten systemischen Grundsatz beachtet und sagt, wer in ein Modell der verteilten Führung geht, muss zugleich das Mindset ändern, wie denken wir über die Führung, was erwarten wir von Führung. Er muss ein Skillset bereitstellen und zwar für alle. Also mein Lieblingsspruch ist, Leadership muss Breitensport werden, nicht mehr Spitzensport. Du musst Tools zur Verfügung stellen, die muss jeder können. Wie schlichtet man Konflikte, wie treffen wir Entscheidungen etc. Und zum Schluss wirklich auch diese Rahmenbedingungen.
Unser 2. Gast war Tom van der Lubbe, der aus Zürich angereist ist. Er ist Mitgründer der niederländischen Beratungsgesellschaft für Immobilienfinanzierung Visi mit Sitz in Amsterdam. Und dort arbeiten sie nach dem Prinzip der Selbstorganisation im sogenannten Collective Leadership, also ohne klassische Führungsfunktion und Titel. Er selbst ist studierter Historiker und Politikwissenschaftler und hat früher auch schon bei McKinsey gearbeitet.
Die Funktion oder die Rolle, die gibt es schon. Nur ist derjenige, der diese Rolle erfüllt, sag jetzt mal zum Beispiel alle halbe Jahr oder wie auch immer, unterschiedlich. Also nehmen ein einfaches Beispiel, es gibt ein Kreditteam von 4 Leuten und dann würde man alle halbe Jahr würde man sagen, okay, wer koordiniert das jetzt gerade? Und dann ist diese Führungsrolle, wechselt dann halt. Das heißt, alle 2 Jahre ist man dann dran.
Ja, und wir hatten wahnsinnig viele Fragen an Randolph und Tom, wie dieses Modell in der Praxis funktioniert, welche Kontexte es dafür braucht, welche Chancen und Risiken auch in so einem besonderen Modell liegen. Und deswegen beichten wir gleich mal, diese Folge hat wieder mal Überlänge.
Genau, wir wollten für euch natürlich schon so ein paar konkrete Sachen rauskitzeln, wie auch ihr das anwenden könnt bei euch. Deswegen würde ich jetzt sagen,
ab ins Gespräch.
Ja. Gespräch.
Heute haben wir 2 Gäste im Studio und freuen uns, dass wir mal wieder vor Ort einen Podcast aufnehmen können. Herzlich willkommen an Randolph und Tom.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Unser Thema ist verteilte Führung und sind wir ehrlich, dazu gibt es ziemlich viele Modelle und Ausprägungen. Und Randolf, du hattest auch gleich gefragt, als wir den Podcast vereinbart haben, ja, über welche Ausprägung von verteilter Führung sprechen wir denn jetzt? Hol uns doch erstmal ab, welche Modelle gibt es denn überhaupt?
Ja, sehr schön, dass ihr diese Frage stellt, denn ich erlebe immer wieder, dass man aneinander vorbeiredet. Führung zu teilen kann ja auf sehr verschiedenen Arten geschehen. Das Klassische, was wir alle kennen, ist die Doppelspitze. Ein klinischer Direktor und ein Verwaltungsdirektor teilen sich eine Führungsposition. Was gerade massiv im Kommen ist, ist das, was man Co-Leadership oder Top-Sharing nennt. Das heißt, zwei Personen teilen sich eine Führungsposition und agieren so, als wären sie tatsächlich nur eine Person. Und dann gibt es auch Modelle, wo man wirklich Führung versucht, in Gruppen zu verteilen, rollieren zu lassen. Und mit Tom haben wir einen hier in der Runde, der das auf höchstem und bestem Niveau praktiziert. Und für sowas würde ich dann eher immer den Begriff Collective Leadership verwenden, damit das nicht durcheinander geht.
Und warum würdest du sagen, müssen wir uns denn jetzt mit solchen Modellen auseinandersetzen? Also warum sollten wir über verteilte Führung nachdenken? Und warum gerade jetzt?
Weil es in der Luft liegt, das Thema. Einerseits haben wir faktisch sehr viele Modelle von geteilter Führung schon am Start. Ich kann sagen, Mercedes Trucks hat 400 Personen in diesen geteilten Führungspositionen schon. Die Schweizer Post hat 186. Wir haben auch über diese Agilitätswelle relativ viele Spielarten von Collective Leadership oder Distributed Leadership, wo Menschen in einem Team sich Führungsaufgaben teilen, wie ihr es kennt aus Scrum, den Scrum Master, den Product Owner etc. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, sich mit geteilter Führung zu beschäftigen, hilft uns einfach besser zu verstehen, was eigentlich Führung ist. Weil wir denken immer, Führung, das ist natürlich das, was Führungskräfte tun. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, was passiert eigentlich in Gruppen, die keine formale Führungskraft haben, wird da nicht geführt, dann verstehen wir besser, was eigentlich Führung macht.
Und was ist Führung?
Ja, das muss eine dieser gemeinen Fragen sein, die ihr vorbereitet hattet.
Die steht nicht mal auf meinem Zettel.
Da arbeiten wir, ich habe ja das Buch zusammen mit einem Freund und Kollegen einer Münchner Hochschule geschrieben, mit der wissenschaftlichen Definition, Führung ist eigentlich die zielgerichtete und bewusste Einflussnahme auf Menschen. Und dazu brauchst du keinen Cheftitel, dazu brauchst du keine Schulterklappe. Das geschieht in Freundesgruppen, in Wandergruppen, in zivilgesellschaftlichen Unternehmungen. Kurzum, wann immer es dir gelingt, Menschen hinter dich, deine Vorstellungen, deine Empfehlungen, deine Anweisungen zu kriegen, dann passiert Führung.
Und jetzt muss ich dann doch nochmal auf unser gemeinsames Mittagessen rekurrieren. Da hattest du schon gesagt, eigentlich ist es jetzt gar nichts ganz Neues, weil eigentlich wollte ich fragen, was ist jetzt so neu an diesen Modellen im Vergleich zur klassischen Führung? Aber vielleicht kannst du da trotzdem nochmal auftun, was jetzt so neu daran ist, diese Führung eben so klar damit auch aufzuzeigen.
Genau, das ist mir ganz wichtig. Die meisten gehen mich immer so ein bisschen an und sagen, ja, der neueste heiße Scheiß. Früher war es Führen mit Fix und Foxy, jetzt ist es Shared Leadership. Nein, es ist kein Modell, es ist keine Mode, sondern es hat eigentlich angefangen mit der Forschungsfrage, lässt sich Führung teilen und wenn ja, wie? Als man sich zunehmend diese Frage gestellt hat, kamen die ganzen Fragen hoch. Okay, wenn es keinen Chef gibt, wie funktioniert das dann? Wenn sich zwei Menschen eine Chefstelle teilen, was muss dann passieren? Das heißt, bitte nicht als Mode betrachten.
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal noch unseren Fokus heute klar. Wir haben gesehen, es ist ein breites Feld und wir wollen uns heute auf das Modell des Collective Leadership konzentrieren. Und dafür ist eben auch der Tom mit vor Ort.
Genau, Randolf hat es vorhin schon angesprochen. Wir haben mit einem kleinen Theorieteil sozusagen gestartet und haben heute dich da, Tom, um uns einen Praxiseinblick zu geben, wie denn so ein Collective Leadership Modell denn wirklich funktionieren kann. Hol uns doch gerne erstmal ab und erklär uns in groben Zügen vielleicht erstmal, was genau in deinem Unternehmen, wie sie unter Leadership verstanden wird oder wie da das Führungskonzept aussieht.
Ja, das mache ich gern. Danke nochmal für die Einladung. Vielleicht doch kurz zurück zur Wissenschaft. Also wenn der Startpunkt ist, zu überlegen, wie man am produktivsten arbeitet oder am angenehmste miteinander zusammenarbeitet, dann gibt es ja diese Theorie, Self-Determination Theory aus den 50ern, Daisy Ryan, und die besagt, dass Leute eine gewisse Autonomie haben wollen, sich entwickeln wollen und miteinander zusammenarbeiten wollen. Und da gibt es relativ viele Studien. Und dann ist natürlich die Frage, wenn das in der Forschung so offensichtlich ist, was man eigentlich machen müsste oder was der Ausgangspunkt ist und man sich nach den Mitarbeitern richtet, wie muss man dann eigentlich die Organisation aufbauen? Und das heißt, dass man eigentlich bei dem einzelnen Mitarbeiter anfangen muss. Und um deine Frage zu beantworten, bei uns heißt es immer, dann zwar auf Englisch, no CEO, everybody a leader of its own roles. Also kein CEO, aber jeder trägt das Leadership oder die Führung seiner eigenen Aufgaben. Dann ist das eigentlich der Ausgangspunkt. Und dann ist es gar nicht so wahnsinnig kompliziert, sondern wenn Leute irgendwo gemeinsam was machen, dann schauen sie sich nach der Reihenfolge dann an, wer vielleicht mal vorne läuft. Und das Beispiel, was ich eigentlich immer am liebsten verwende, ist zum Beispiel, wenn Leute Rad fahren und für Zeit Rad fahren müssen, dann wechseln sie sich ab. Dann fahren die so Runden und dann wechseln sie sich ab. Oder wenn man Berg hoch fährt, fährt nicht einer von vorne den ganzen Berg hoch, sondern man wechselt sich auch ab. Und abhängig davon, wo es gerade am besten passt, übernimmt jemand dann die Führung, zwischen Anführungszeichen. Deswegen, ich würde es in der Praxis dann nicht komplexer machen, sondern in einem Team wird einfach Reihe umgesagt, okay, wer koordiniert hier die gewissen Aufgaben, die dann darunter fallen.
Das heißt aber konkret bei euch im Unternehmen, ihr habt wirklich die Führungspositionen an sich abgeschafft und führt jetzt rollierend.
Also die Position oder die Rolle ist nicht abgeschafft, aber die Mütze, die man aufsetzt, die Mütze wird immer weitergereicht. Aber die Funktion oder die Rolle, die gibt es schon. Nur ist derjenige, der diese Rolle erfüllt, sag jetzt mal zum Beispiel alle halbe Jahr oder wie auch immer, unterschiedlich. Also nehmen ein einfaches Beispiel, es gibt ein Kreditteam von 4 Leuten und dann würde man alle halbe Jahr würde man sagen, okay, wer koordiniert das jetzt gerade? Und dann ist diese Führungsrolle, wechselt dann halt. Das heißt, alle 2 Jahre ist man dann dran.
Aber gibt es denn eben für jedes Team dann ein eigenes Rotationsverfahren? Ja. Das kann welche Ausprägung dann noch haben?
Wie meinst du das?
Also du hast eben das Beispiel genannt unter 4, die würden dann einfach sagen, wir rollieren dann immer mal durch, sodass man in 2 Jahren dann wieder bei der ersten Rolle sozusagen angekommen ist. Wie funktioniert das in anderen Teams?
Also man versucht eigentlich die Teams immer so klein wie möglich zu halten. Also wenn du zum Beispiel jetzt bei uns die Berater, wir machen ja Hypothekenberatung, also da gibt es unterschiedliche Städte und dann ist immer, wenn es größere Anzahlen von Leuten gibt, wird es trotzdem dieser Kreis oder das Team wird wieder klein. Also das heißt, es kann mal 4, 6, 8 oder es können auch mal 10 Leute sein und dann gibt es trotzdem irgendwelche Abstufungen. Also wie das im Grunde genommen in einem Staat auch gibt, mit dem Landkreis und der Gemeinde und dem Land und Bundesebene und so weiter. Es gibt da schon, also diese Idee, dass es dann keine Hierarchie geben würde oder die Führungsrolle nicht existieren würde und dass es eine einzige Anarchie wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Also gerade weil rotiert werden muss oder rotiert wird, ist das eigentlich viel disziplinierter und viel genauer alles festgelegt, als man das in der Situation erlebt, wo einer, meistens der 50-jährige Typ, der oben sitzt, im Grunde um 10 Jahre lang da oben sitzt.
Jetzt hast du dich selbst gerade korrigiert und hast gesagt, man muss nicht rotieren, sondern es wird halt rotiert. Aber inwiefern ist das denn jetzt eine zentrale Vorgabe, dass man in den Teams vorgibt, in welchem Rhythmus oder dass sie eben überhaupt rotieren müssen?
Das hängt ein bisschen vom Team ab. Um jetzt zum Beispiel das Kreditteam zu nehmen, ganz konkret, gibt es 4 Leute. Eine Person will es partout nicht. Die sagt, lass mich im Gottes Willen in Ruhe. Wenn ich die Rolle habe, dann schlafe ich schlecht. Und dann sagen die 3 anderen, okay, dann rotiert das bei uns und machen wir das. Und dann sagt man nicht, du musst jetzt gehen, weil du jetzt irgendwie diese Führungsrolle nicht für eine gewisse Zeit übernehmen wirst. Und wie man sonst auch Aufgaben untereinander aufteilt. Also es gibt Leute, die wollen zum Beispiel in der Kreditabteilung lieber weniger sehr komplexe Fälle bearbeiten und jemand anders sagt, nein, ich mache lieber sehr viel und mehr Standardsachen, damit ich am Ende des Tages ganz viele Dossiers oder Kreditanträge gesehen habe. Und solange untereinander das stimmt und alle zufrieden sind, warum würde man das dann ändern?
Ich muss trotzdem noch mal so ganz konkret nachfragen, weil ich es mir immer noch nicht ganz bildlich vorstellen kann. Ich habe ein Team Und die setzen sich ja nicht ständig neu zusammen, sondern ich habe bestehende Teams, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die müssen eben untereinander ausmachen, wie sie das jetzt handhaben. Und geben die sich dann einen Zeitraum und sagen, in den Rollen machen wir das jetzt mal ein halbes Jahr und dann setzen wir uns wieder zusammen und entscheiden neu? Oder wie machen die das, dass das dann auch wirklich immer weitergeht?
Das ist in der Software vorgegeben oder im System vorgegeben. Ah, es wird gewählt. Also es gibt... Aber vielleicht ist das jetzt sehr, sehr technisch. Also in dem holokischen Modell, was wir anwenden, gibt es zwei Arten von Meetings. Meetings, wo über die Arbeit gesprochen wird. Das heißt dann tactical. Da wird einfach gesagt, okay, wie ist die Arbeit verteilt und wo gibt es bottlenecks? Und das andere ist, was governance heißt. Und daar fällt das drunter. Und dann poppt im System alle halbe jaar, poppt das auf. Es muss wieder neu gewählt werden. Also was das angeht, ist es sehr vergleichbar mit dem Wahlprinzip, was wir auch aus dem Staat kennen. Mhm. Da poppt halt alle vier Jahre, müssen wir wieder hin und müssen wählen gehen.
Nur ist es ja eben bei einem Staat, wir haben ja gerade erst die Europawahl gehabt, deswegen haben wir das alle gut vor Augen. Die müssen dann ja auch eben immer wieder Wahlkampf betreiben. Wie ist es da in den Teams? Müssen die da auch für sich werben oder wie funktioniert das, dass die dann eben
Nein,
auch in
überhaupt
die Rolle
nicht.
Kommen?
Nein, da wird überhaupt nicht geworben. Es kann aber sein, dass jemand sagt, du, ich würde das gerne mal machen. Mhm. Aber es gibt, das Einzige, was es noch gibt, ist, dass in normalen Zeiten, also wir nennen das dann Peacetime, weil ich sage jetzt mal, Wirtschaft hat ja immer Zyklen. Es hat die einfache Zyklen, da würde man, da gibt es das Prinzip Rotation over Experience. Also das Rotieren ist wichtiger als die Erfahrung. Mhm. Und in Krisenzeiten ist das Prinzip umgekehrt. Da ist Experience wichtiger als die Rotation. Mhm. Und da würde ich auch wieder ein einfaches Beispiel nehmen. Wenn du segeln gehst zusammen und es ist sehr schönes Wetter und der Windstärke ist jetzt nicht so stark, dann kann man mal sagen, du wirst auch mal segeln lernen. Aber wenn Windkraft 8 oder irgendwie ein Sturm aufkommt, dann würde man einander schon alle angucken in dem Boot und sagen, du, sag mal, wer hat eigentlich am meisten gesegelt und kriegt das Boot auch wieder in den Hafen, wenn es stürmt? Und dann würde man diese Experience schwerer wiegen lassen. Aber das passiert automatisch, weil die Leute, die im Grunde genommen untereinander da wählen, die würden natürlich, wenn es stürmt, auch nicht denjenigen, der noch nie gesegelt hat, das Boot wieder in den Hafen segeln lassen. Mhm.
Nun ist ja gerade in deinem Bereich deines Unternehmens, in der Immobilienfinanzierung, ist durchaus durch schwierigere Zeiten zuletzt gegangen. Konntest du das denn dann auch wirklich feststellen, dass sich das dann automatisch eingestellt hat, dass die Erfahreneren in die Führungsrollen gegangen sind?
Ja, das ist so. Also ganz konkret, also in dem Moment, wo du zum Beispiel sanieren musst, und das müssen wir auch, wie jedes andere Unternehmen, hat auch nichts mit Selbstorganisation zu tun, dann ist es klar, dass man einander anschaut und sagt, wer hat das schon mal gemacht? Mhm. Ja, und dann wird, also ich habe das zum Beispiel in dem Fall gemacht, aber das ist, weil ich der Älteste bin und solche Sachen schon früher gemacht habe, und dann hat man das abgeschlossen, nach einem halben Jahr hat dann wieder jemand anders zum Beispiel übernommen. Aber das ist alles wieder gelagert, aber das würde man im Grunde genommen praktischerweise bei irgendwelchen fachlichen Sachen genauso handhaben. Also wenn ein sehr komplexer Fall reinkommt, dann würde man auch nicht den Lehrling den schwierigen Fall geben von irgendwie jemand, der eine Immobilie finanzieren muss mit ganz vielen juristischen Entitäten, sondern würde man auch sagen, sag mal, wer hat dann hier die meisten Erfahrungen oder wer hat das schon gemacht? Das heißt, was ich immer ganz interessant finde, ist, dass man ganz viele Fragen dann bekommt, warum denn das oder wie das denn gemacht wird. Mhm. Aber das ist im Grunde genommen alles mit gesundem Menschenverstand sich alles von alleine lösen lässt und bei uns zum Beispiel auch nichts darüber aufgeschrieben wird. Mhm. Sondern das ist alles, Leute setzen sich zusammen und sagen, okay, was macht jetzt gerade am meisten Sinn? Und dann wird das irgendwie miteinander besprochen und dann sieht man im System, okay, da hat es irgendwie einen Führungswechsel gegeben. Und ich denke, dass man vor allem sich fragen muss, wie passiert das eigentlich in anderen Unternehmen? Mhm. Dass man im Grunde genommen permanent sehr, sehr gute, erfahrene Leute verliert, weil vielleicht gerade mal eine Phase ist, die für den Typus oder für die Person ungeeignet ist. Und dann ist die einzige Lösung, dass der CEO dann gehen muss.
Ich hätte noch, ehrlich gesagt, 1001 Frage, glaube ich, weil ich es sehr spannend finde, einfach diesen praktischen Einblick zu kriegen. Gleichzeitig merke ich, dass einerseits Randolph ein bisschen nervös wird und da gerne einhaken würde. Und tatsächlich haben wir natürlich auch nochmal einen Fragenteil, der jetzt sowieso an Randolph mal übergehen würde. Aber du darfst gerne einfach mal direkt reingrätschen.
Genau, also ich würde gerne eine Ergänzung machen, weil man an seinem zugegeben sehr radikalen Beispiel etwas schön zeigen kann. nämlich wie verändert sich Führung in so einem Rotationsmodell? Und wenn wir jetzt sagen würden, er ist eine ganz normale Stelle, dann hätte jedes dieser Teams genau einen Person, die führt und die muss das den lieben langen Tag machen und idealerweise wird sie dabei immer besser, wir schulen sie etc., sie kriegt auch mehr Geld. Das läuft bei ihm anders. Das heißt, das ganze Führungsthema ist ein Stück weit runtergekocht. Führung ist nichts, was überdurchschnittlich begabte, überdurchschnittlich bezahlte Leute leisten, sondern es ist ein Dienst an einer Gruppe, den idealerweise jeder mal machen sollte. Wenn ihn jeder mal macht, lernt jeder, wie Führung geht. Wenn ihn jeder macht, versteht jeder besser, warum Führung eigentlich nicht so ganz einfach ist. Hat dann auch mehr Verständnis für den Führungsjob in vielleicht dieser schwierigen Phase, wenn saniert werden muss, etc. Das heißt, wir kochen das Thema Führung ein Stück weit runter. Wir geben allen die Chance, sich dort auszuprobieren, es in kleinen Schritten zu lernen und wir fördern das Verständnis. Und was, wenn du jetzt nicht so hart rotierst wie bei Tom, haben wir noch die Möglichkeit, weil es gibt auch Modelle, die ohne diese Rotation arbeiten und dann einfach demjenigen, der ein Händchen für Menschen hat, zum Beispiel die ganzen Konfliktthemen oder die Motivationsthemen gibt und sagt, ey, wenn es da mal knirscht, bitte kümmer du dich doch. Das heißt, wir hätten auch noch den Faktor Stärken. Es führt die Person, die einfach in einem dieser vielen komplexen Führungsaspekte eine besondere Stärke hat. Und dort, wo sie keine Stärke hat, nimmt sie sich zurück, was die formale Führungskraft gar nicht machen kann, weil die muss immer alles machen.
Das hat ja Tom, wenn ich noch einmal direkt dann auch noch einhaken darf, vorhin auch gesagt, dass Leute gibt, die sagen, ich will diese Führungsrolle einfach nicht übernehmen. Wie ist das denn? Läuft sich das nicht irgendwann leer, wenn man irgendwie gemerkt hat, wer eben gerade das Händchen für Menschen hat, der eine bestimmte Rolle irgendwie einfach sehr, sehr gut ausfüllt und alle anderen sind damit auch zufrieden? Muss der dann wirklich immer einfach weiter rotieren, obwohl man weiß, der macht es am besten?
Ja. Das muss, weil das für das System ganz relevant ist. Mhm. Und was vielleicht nochmal wichtig ist, und das fällt mir auch wieder ein, weil ich natürlich so in der täglichen Praxis drin bin, dass was man normalerweise eine Führungsperson zuordnet als Verantwortung, ist bei uns diese Rolle gar nicht zugeordnet. Das heißt zum Beispiel, Einstellungen in einem Team werden vom Team kollektiv getroffen. Mhm. Es gibt keine Mitarbeitergespräche in dem Sinne. Es gibt keine Performance-Gespräche, das ist zum Beispiel in dem Gehaltsmodell vollkommen entkoppelt. Alle haben Fixgehälter, die werden jährlich erhöht. Das heißt, diese ganz klassische Sachen, die in Unternehmen normalerweise Führungspersonen zugeordnet werden, existieren nicht. Und dadurch, dass alle Fixgehälter haben und alle voneinander auch wissen, was verdient wird und diese jährliche Steigerung automatisch durchgeführt werden, gibt es auch, sag jetzt mal, was Feedback geben angeht, was ja oft auch einer Führungskraft zugeordnet wird, ist in dem ganzen Team horizontal organisiert. Also die Leute würden bei der Arbeit einfach einen Kollegen fragen, sag mal, ich habe hier den Fall XY, wie würdest du das jetzt handhaben? Also das heißt, die Führungsrolle ist eigentlich nur so eine Art, ja, moderierende, koordinierende Rolle, um mal zu gucken, ist die Arbeit einigermaßen gleich verteilt, was dann Resources heißt. Aber damit hat sich das dann auch schon.
Mhm. Das heißt, viele administrative Prozesse, die es in anderen Modellen geben muss, gibt es hier auch im Prinzip gar nicht in der Führung einfach.
Oh, das ist alles automatisiert.
Mhm. Dann darf ich jetzt einhaken. Und zwar, Randolf, würde ich gerne noch mal ein bisschen rauszoomen. Was würdest du sagen, sind denn die Voraussetzungen, dass so ein, und du hast selber gesagt, radikales Modell wie von Tom im Collective Leadership denn überhaupt funktionieren kann? Also kann das für alle Unternehmen, Unternehmensgrößen, alle Branchen funktionieren generell? Oder gibt es doch was zu beachten?
Also ganz grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, man muss es wollen. Man muss Führung teilen wollen, sonst funktioniert es nicht. Und wer es nicht will, soll es auch um Gottes Willen lassen, weil dann entsteht fürchterliches Chaos und das Ding fährt an die Wand. Man muss gegen die vielen verbreiteten Glaubenssätze rund um Führung angehen. Was ich immer wieder höre, ist ja, um Gottes Willen, wer hat denn dann den Hut auf? Und viele Köche verderben den Brei. Und Führung ist doch in die Wiege gelegt. Das kann doch nicht jeder. Dann rennt man gegen sämtliche Strukturen in unseren Firmen an. Da werden wahnsinnige Budgets in Führungskräfteentwicklung gesteckt. Und jetzt kommt der Randolph und sagt, aber ich fände es eigentlich cool, wenn hier jeder die Chance kriegt, sich in Führung auszuprobieren. Dann kriegst du Kopfschmerzen bei den Mittelmanagern, die sagt, was, ich habe mir jetzt hier wirklich ich sage jetzt das Wort nicht, aber ich habe mir hier Körperteile aufgerissen, um auf diese Position zu kommen. Und jetzt auf einmal geht Führung alle an. Was soll das? Also das heißt, es funktioniert nur dort, wo man wirklich diesen alten systemischen Grundsatz beachtet und sagt, wer in eine Modell der verteilten Führung geht, muss zugleich das Mindset ändern. Wie denken wir über die Führung? Was erwarten wir von Führung? Er muss ein Skillset bereitstellen, und zwar für alle. Also mein Lieblingsspruch ist, Leadership muss Breitensport werden, nicht mehr Spitzensport. Du musst Tools zur Verfügung stellen, die muss jeder können. Wie schlichtet man Konflikte? Wie treffen wir Entscheidungen etc.? Und zum Schluss wirklich auch diese Rahmenbedingungen. Weil wenn bei dir im Unternehmen Führung eben der Eintritt in eine Karriere ist und es dafür mehr Geld gibt, dann werden diese Ansätze sehr schnell an der Wand zerschellen. Tatsächlich, nur wenn du diese vier Stellschrauben gleichzeitig bedienst, wirst du einen guten Weg dort gehen. Aber deswegen begrüße ich sehr, du kannst ja mal klein anfangen und zumindest mit dem Top-Sharing oder einer Doppelspitze, was auch schon das Denken verändert. Da teilen sich zwei die Führung und das kann ein erster Schritt sein. Und das beobachte ich, das geht gerade sehr rasant. Immer mehr Unternehmen machen das.
Ich hatte das ja vorher auch mehrfach so ein bisschen angefragt, warum wir überhaupt darüber sprechen, warum es diese Modelle gibt. Und wenn du jetzt gerade sagst, eben man kann anfangen mit Top-Sharing, zwei Personen teilen sich eine Position. Da ist ja oft so der Grund zu sagen, wir ermöglichen zum Beispiel Teilzeitkräften überhaupt in Führung zu gehen. Wir können damit irgendwie das Arbeitspensum ein bisschen runterfahren und so weiter. Sind das dann auch schon die gleichen Vorteile, die du auch vorher benannt hast? Weil die waren ja mehr so breit gezogen. So, wir müssen Führung teilen, jeder kann einen Teil haben. Wenn es dann am Ende doch wieder nur zwei sind, dann haben ja noch nicht so viele was davon. Also würdest du sagen, du votierst eigentlich dahin, dass man am Ende doch auch zu diesem Collective Leadership kommt und nur damit anfängt? Oder sind alle Modelle irgendwie gleichwertig?
Also ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man missionarisch an dieses Thema rangeht. Und ich glaube, das war das Problem in der ganzen Agilwelle, wo man irgendwie gesagt hat, alles muss agil werden etc. pp. Ich glaube, jeder muss den Weg finden, der für ihn oder sie passt und auch für die Organisation passt. Und wie du zu Recht sagst, dieses Co-Leadership ist getrieben auch davon, dass immer mehr gute Mitarbeitende in Teilzeitverhältnissen arbeiten und du die gar nicht in den Führungsjob kriegst, weil sie einfach Vollzeit den nicht machen können. Ich aber als Unternehmen erwarte, dass da mindestens 150% geleistet wird. Wenn du aber 260% Kräfte zusammenschraubst, hast du 120% und die leisten auch wie 150%. Und bei den Collective Leadership Modellen, da glaube ich, ist es wirklich, kann ich einfach, um es mal zu veranschaulichen, ein Beispiel aus der Praxis geben. Ein mittelständisches Softwareentwicklungsunternehmen hat eine Abteilung mit 27 Mitarbeitern. Wie Softwareunternehmen machen, haben die einen sehr intensiven Feedback-Prozess. Das heißt, diese eine Teamleitung muss alle sechs Wochen 27 Feedback-Gespräche führen. Die ist hier umgekippt. Und jetzt stand dieses kleine Unternehmen vor der Frage, hauen wir dieses Team in drei Teile und machen drei Teamleiter fest rein. Und dann sind die Mitarbeitenden selber gekommen und haben gesagt, nee, wir arbeiten für einen Kunden, wir wollen zusammenbleiben. Können wir nicht zum Beispiel diese Mitarbeitergespräche in die Hände anderer Kollegen legen, sodass unsere Führungskraft wirklich, und das ist, glaube ich, auch so ein Schlüssel, eher die Managementfunktion wahrnimmt, Ressourcen beschaffen, Hindernisse wegbringen etc. Und vieles dieser Führungssachen, gerade im Feedback-Bereich, teilen wir unter vier Kollegen auf, die dann zum Beispiel alle sechs Wochen diese Mitarbeitergespräche führen.
Jetzt nehme ich gleich mal noch eine Frage vorweg, wenn wir schon da ein bisschen hinkommen. Du hattest vorher gesagt, die Voraussetzung ist, wir müssen so Glaubenssätze irgendwie loswerden, wie das kann ja nicht funktionieren, dann rühren zu viele im gleichen Brei. Und trotzdem, glaube ich, gibt es sicher ein paar Glaubenssätze, die nicht ganz weit hergeholt sind, nämlich, dass es schon auch zu Problemen kommen kann. Eben manche wollen manche Funktionen nicht übernehmen oder merken dann, das passt gar nicht. Was sind denn die Risiken, wenn Collective Leadership eingeführt wird?
Also das kann tatsächlich ganz fürchterlich werden und dann muss ich sagen, wäre es besser gewesen, man wäre bei hierarchischer Führung geblieben, weil die ist einfacher, da sind klare Verhältnisse, man hat einen blöden Chef, man hasst ihn, aber jeder weiß, woran er ist, du musst irgendwie lernen, mit ihm umzugehen, stell dir vor, du machst eine Doppelspitze, dann hast du gleich zwei unfähige, blöde Chefs und die zu bespielen ist dann noch schwieriger und jetzt stell dir vor, du hast Collective Leadership, wo es vorne und hinten nicht funktioniert, dann ist die Konfusion total. Das heißt, diese Nachgewiesenheit nachgewiesen, wirklich durch viele Studien nachgewiesen, positiven Effekte, die stellen sich tatsächlich nur dann ein, wenn so Gruppen sich zusammenraufen und wenn sie eben diese Skills ausbilden, die Tools haben etc. Deswegen, es ist nichts für die Brechstange und gerade große Konzerne machen von sich reden. Bayer mit diesem Shared Ownership, bin ich sehr gespannt, wie das verlaufen wird. Ich glaube, die Brechstange ist da völlig falsch. Ich glaube, man muss es Schritt für Schritt einführen, die Leute schulen, begeistern auch dafür und dann sehen, welche positiven Effekte sich da einstellen.
Zum Thema Schritt für Schritt einführen möchte ich zeitlich bei dir, Tom, noch mal ein bisschen zurückgehen. Seit wann macht ihr eigentlich dieses Modell und war das direkt von Unternehmensgründung an klar, wir machen das so oder habt ihr das später eingeführt?
Nein, wir haben das nicht vom Anfang an gemacht. Also wir existieren nächstes Jahr 15 Jahre und ich schätze mal, dass wir nach 5 Jahren oder so angefangen haben, als nicht mehr alle am gleichen Küchentisch Platz nehmen konnten und uns klar war, okay, wenn wir das Unternehmen weiterentwickeln wollen, dann ist irgendwann die Frage, wie macht man das eigentlich vom Grundsatz auf her, dass man das nachher skalieren kann.
Und wie seid ihr dann da hingekommen zu sagen, Cut über alles klassisch Hierarchische, wir machen das jetzt nach dem Holacracy-Modell und geteilte Führung?
Also wenn wir ein Thema haben, dann suchen wir erstmal, ist das erforscht worden? Also einfach, gibt es da Literatur, universitätsmäßig? Also es wird zum Beispiel auch viel über uns geforscht. Und dann landest du eigentlich witzigerweise, egal bei welchem Thema, findest du relativ viel Literatur und eigentlich meistens auch eine relativ klare Aussage. Das Interessante ist immer nur, die Wissenschaft ist oft sehr, sehr klar darüber, aber in der Praxis wird es nicht so gemacht. Und dann ist es eigentlich immer so, dass es historisch gesehen auch immer genügend Beispiele gibt, dass man meistens Sachen dezentral gemacht hat, meistens horizontal gemacht hat, weil es einfach viel nachhaltiger ist.
Gibt es da trotzdem eine kritische Unternehmensgröße, wo ihr sagen würdet, wenn wir darüber mitarbeiterzahlenmäßig jetzt hinauswachsen, sollten wir nochmal über das Modell nachdenken?
Nein, genau das Gegenteil. Weil alles, was richtig groß und komplex ist, ist selbststeuernd. Also witzigerweise ist das auch in der Sprache zum Beispiel belegt, also Ökosysteme, die Natur ist alles dezentral selbststeuernd. Die Komplexität könnte man gar nicht klassisch vertikal hierarchisch, sag ich es mal, führen in dem Sinne. Oder was ich immer interessant finde, ist, die Wirtschaft existiert ungefähr 100 Jahre, mit dem Taylorismus hat sie angefangen. Gesellschaftliche Strukturen zu organisieren ist ja x-tausende Jahre alt. Das heißt, sehr große, komplexe Einheiten, die haben auch immer eine Art von Selbstorganisation gehabt. Dieses Dezentrale, den Leuten selbst zu überlassen, wie sie sich an den neuen Gegebenheiten anzupassen, das ist eigentlich immer der normale Ausgangspunkt gewesen.
Das heißt aber, also ich höre bei dir immer raus, das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, wir müssen das so machen, weil das automatisch an sich das natürlichste Modell ist. Ja. Trotzdem wirst du ja sicherlich oft mit der Frage auch konfrontiert, ja, kann das denn nicht ausufern? Verliert man da nicht ein Stück weit die Kontrolle? Was mache ich mit der Unternehmensvision? Sind da wirklich alle drauf eingeschworen, dass sie auf ein Ziel hinarbeiten? Wie funktioniert das, dass alle am gleichen Strang ziehen und nicht jeder sein Privatprojekt irgendwann macht?
Ich muss immer ein bisschen denken an die gleiche Diskussion über die direkte Demokratie in der Schweiz, wo ich lebe. Wenn Deutsche mit Schweizern diskutieren, ich glaube, dass die direkte Demokratie, den Leuten in der Stadt selber entscheiden zu lassen, ob sie irgendwie das Schwimmbad renovieren wollen oder den Parkplatz bauen wollen, hervorragend funktioniert. Und was ich denke, was noch viel, viel wichtiger ist, dass das Commitment der Leute irgendwie weiterhin existiert. Deswegen würde ich zum Beispiel, um noch zurückzukommen auf diese Doppelspitze, ich würde viel mehr schauen in den Großunternehmen, wie kann ich gewisse Aufgaben, die klassischerweise bei einer Führungsperson, sag jetzt mal, allokiert sind, irgendwie ans Team geben, zum Beispiel eine Einstellung. Und das Interessante ist übrigens, dass zum Beispiel, du hast jetzt gerade Bill Anderson von Bayer genannt, Roche ist zum Beispiel Dauergast bei uns in Amsterdam. Also die schicken ihre Ländergesellschaften alle permanent nach Amsterdam, um einfach mal zu sehen, wie das irgendwie funktioniert. Das heißt, auch in großen Unternehmen kannst du das sehr, sehr gut machen. Aber es ist natürlich viel einfacher zu sagen zum Team, wer von den 10 Leuten möchte denn, also das Beispiel jetzt von der EDV-Firma, den Raldorf gerade erwähnt hat, ich würde zum Beispiel sagen, Wenn jetzt irgendwie eingestellt werden muss, wollen Leute in so ein Team von 10 Leuten, wer will ein Bewerbungsgespräch führen? Um einfach mal zu schauen, wie ist so eine klassische Aufgabe, wie kann ich die eigentlich verankern in so einem Team? Und dann ist am Ende des Tages, ist dieses Verantwortungsbewusstsein für eine Entscheidung einfach eine ganz andere, wenn man selber darüber mitentschieden hat. Und ich glaube, dass das der wesentliche Kern der ganzen Sache ist.
Ich möchte mal gern bei diesem Beispiel der Einstellung bleiben, weil einfach die Eignungsdiagnostik auch so ein kleines Herzensthema von mir ist und viele Eignungsdiagnostiker immer schreiend davonrennen, wenn sie hören, dass Unternehmen jetzt im Team einstellen, einfach aufgrund dessen, dass sie sagen, man muss dann dem Team natürlich auch die Skills an die Hand geben, die ein Eignungsdiagnostiker hat, um zu wissen, anhand welcher Kriterien, welche Methoden man hat, um eine gute Eignungsdiagnostik zu machen und nicht nur nach dem Peterchen-Prinzip einzustellen oder ich weiß nicht, ob es das in den Niederlanden so gibt, um ähnliche Charaktere sozusagen einzustellen oder auch um einfach zu wissen, wie man Stärken und Schwächen eines Menschen bewerten kann und wie man eine Anforderungsanalyse macht, um zu wissen, wer da ins Team reinkommen sollte. Das heißt, inwiefern habt ihr also den Mitarbeitenden bestimmte Skills an die Hand gegeben, damit sie sagen, sie können das auch wirklich?
Ja, das finde ich immer ganz interessant, weil mein Ausgangspunkt wäre, einfach mal die Zahlen anzugucken. Wie lange zum Beispiel Mitarbeiter irgendwo in einem Unternehmen sind oder wie hoch die Zufriedenheit ist. Und da, gerade Deutschland, also wenn man jetzt den klassischen Mittelstand nimmt und man würde die gleiche Frage stellen, dann wie läuft das in der Praxis? Es gibt im Team, braucht sie jemanden, nimm mal einen klassischen Handwerksbetrieb, Malereibetrieb. Da braucht man irgendwie jemand, dann wird man irgendwie sich hinstellen und sagen, sag mal, weiß noch jemand, kennt noch jemand einen Maler? Und dann würde man diesen Maler interviewen und dann würden ein paar Leute sagen, willst du mal einen Tag mitkommen? Kannst du mal zeigen, wie du ein Fenster streichst? Aber die Leute würden vor allem gucken, passt jemand kulturell zum Unternehmen? Und das Wichtige ist die Kultur, also Culture over Skills. Wenn jemand die richtige Kultur hat, kann er alles lernen. Und dieses Commitment von den Kollegen, dass man jemand eingestellt hat, das ist nämlich immer das Interessante. Man fühlt sich verantwortlich für die Person, die man eingestellt hat. Und das geht sogar so weit, dass, nehmen wir gleich mal den negativen Fall, weil den positiven Fall ist ja einfach. Aber man würde zum Beispiel rausfinden, dass es nicht passt. Was passiert dann? Dann gehen die Kollegen zu der neuen Person hin und sagen, ich verstehe es eigentlich gar nicht. Wir hatten so einen super Eindruck von dir. Warum klappt das irgendwie nicht? Was müssen wir mehr machen? Und dann gibt es nachher auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder es klappt dann doch, oder man sagt, du irgendwie, vielleicht bist du hier doch nicht glücklich. Und das löst sich alles von alleine. Aber ich bin froh, dass ich irgendwie dieses Gespräch alle nicht führen muss. Ich kann es am Ende des Tages eh nicht einschätzen, weil die Leute im Team den ganzen Tag auch sehen, wie jemand im Onboarding, wie das dann immer so schön heißt, on the job, sich macht. Klappt das nicht? Braucht jemand Unterstützung, mehr, weniger? Geht alles von alleine. Mhm. Und wenn es dann Fluktuation gibt, gibt es das relativ schnell. Und die Leute, die nachher bleiben, die bleiben eigentlich immer.
Das heißt, ich möchte aber trotzdem einen Schritt nochmal zurücksehen. Wir haben nämlich auch die Rubrik ganz konkret in unserem Podcast.
Ganz konkret.
Da würde ich dir gerne die Frage stellen, ganz konkret, als ihr dann damals entschieden habt, wir wollen auf Holacracy und Collective Leadership setzen. Was waren die ersten Schritte, die ihr dann unternommen habt, und könntest du es vielleicht auch so formulieren, dass man sozusagen dann ein Stück weit von lernen kann, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich möchte darauf setzen, was wären die ersten Schritte, die ich unternehme, um dahin zu kommen?
Gut, in unserem Fall war es insofern einfach, es gibt vier Eigentümer. Ich habe viermal ein Buch gekauft, wir haben das gelesen, wir haben denjenigen, also Diederik Jansen heißt, also Niederlande ist ja sehr, sehr weit vorne, was so Selbstorganisation angeht. Wir haben den eingeladen, der hat dann mal erzählt, was man machen könnte. Und dann haben wir gesagt, okay, lass es einfach versuchen. Und wenn es klappt, ist wunderbar. Wenn es nicht klappt, dann auch okay. Also es heißt immer, safe enough to try. Also dieses Idee, überall von vornherein zu fragen, warum etwas nicht klappen würde, ist immer umgekehrt. Also man probiert es und man korrigiert da, wo man irgendwie eingreifen muss. Und so ist es bei uns auch gewesen. Und eigentlich liegt es in Natur der Sache, dass die Leute, also frag Mitarbeiter mal, ob sie mehr entscheiden wollen. Also ich würde sagen, und das sind wir wieder bei Daisy Ryan, Leute wollen ja Autonomie haben. Das heißt, ich glaube, dass Leute in einem Team lieber zusammen ihren Kollegen aussuchen, als dass einer vorbeikommt, der die Arbeit nicht macht und sagt, du, ich habe irgendwie einen super Typen oder eine super Frau für euch eingestellt. Dann machen erst alle mal, okay, das schauen wir jetzt mal, ob das jetzt die richtige Entscheidung war.
Dann würde ich jetzt da noch die Frage weitergeben an Randolph. Wir haben ja quasi zwei Perspektiven. Auf der einen Seite müssen Führungskräfte lernen, ihre volle Führung sozusagen abzugeben. Aber diese Frage überlasse ich nachher Christina. Ich nehme jetzt eine andere Perspektive, nämlich eben die Leute, die noch keine Führung inne hatten. Du hattest vorher schon angesprochen, die brauchen irgendwie schon auch Fähigkeiten, die müssen irgendwie da in diese Rolle hineinwachsen. Was würdest du sagen, wie kann man sie denn unterstützen, da Neues zu lernen oder eben in diese Position und Rolle hineinzuwachsen? Und vor allem, wer macht es dann? Also übernehmen das am Anfang, wenn man eben jetzt so ein Collective Leadership einführt, die bisherigen Führungskräfte oder wie bilden sich sozusagen die neuen Kompetenzen aus?
Genau. Also mir liegt gerade wahnsinnig viel auf der Zunge und mir wird ganz blümerant, wenn vor meinem Auge laufen jetzt die ganzen erbosten Kommentare unter diesem Podcast schon auf, was Tom hier erzählt. Aber Tom hat ein gewichtiges Argument auf seiner Seite, denn es ist tatsächlich so, Tom, ihr gewinnt Preise mit der Art, wie ihr es macht. Ihr habt wenig Fluktuationen, ihr habt eine hohe Zufriedenheit und wie gesagt, ihr lasst das sogar noch wissenschaftlich validieren. Also auch wenn es wahnsinnig gewagt klingt, in seinem Fall funktioniert's. Aber in meinen Projekten habe ich sehr oft mit sehr klassischen Unternehmen zu tun und es ist mir ganz wichtig, diese Lücke zu schließen. Was können denn von Tom ganz klassische hierarchische Unternehmen lernen? Und wie gesagt, dann ist es eher dieses Schritt für Schritt mal paar Dinge austesten, die Tom schon als geschlossenes System hatten. Und jetzt zu deiner Frage, wie lernen Leute das, die nicht darauf vorbereitet wurden? Und da möchte ich ganz kurz zu deiner Eignungsdiagnostik nochmal eingehen. Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Wie viele deutsche Führungskräfte sind tief in Eignungsdiagnostik geschult? So. Und das verwenden wir jetzt als Argument dagegen, dass Teams doch bitte nicht Einstellungen machen, weil das sei doch Führungssache und die würden es ja beherrschen. Stimmt ja nicht. Und ich bin erstaunt, wie viele Führungskräfte viele weiteren Dinge auch nie trainiert haben. Konflikte lösen, Entscheidungen treffen, etc. Das ist alles, was ich glaube, das gehört in ein Curriculum für Leute, die führen wollen, einfach rein. Und der Unterschied ist, dass man es eben, wenn man Collective Leadership Modelle macht, möglichst allen beibringt. Aus den genannten Gründen wird es dann auch kollektiv besser. Meine Antwort, ich versuche es kurz, ähnelt dem, was ich am Anfang gesagt habe. Es beginnt damit, dass du in den Köpfen umparkst, dass du jedem klar machst, was er diese Herausforderung auch hat und es funktioniert bei ihm. Er schließt neue Leute für Führungsaspekte auf, die es weit von sich gewiesen haben, nee, Führung ist nichts für mich, um Gottes Willen. Und auf einmal, weil es eben nicht dieses Riesending ist, weil es ein Dienst an der Gemeinschaft ist, weil es mal ein halbes Jahr sich ausprobieren ist, wird es machbar auf einmal. Und die Leute sammeln Erfahrung, reife Teams coachen sich gegenseitig, werden auch nach einem halben Jahr, und da wird es dann spannend, Tom, solche Fälle werdet ihr auch haben, dass man sagt, aber jetzt ganz ehrlich, so ganz zufrieden waren wir nicht. Dann kommt es zum Schwur. Also wenn da einer ein halbes Jahr lang nicht so super seine Rolle ausgefüllt hat, glaube ich, müssen solche Reifengruppen auch lernen, dann sich gegenseitig zu coachen, ohne dass einer das Gesicht verliert. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Durch diese formalen Führungsrollen haben wir ja immer das Alles-oder-Nichts-Spiel. Entweder du bist eine Top-Führungskraft oder du wirst irgendwann abgeschossen. Und hier kann man sich ausprobieren. Man kann ohne Gesichtsverlust auch einfach mal wieder zurück ins Glied gehen. Und idealerweise finden wir Modelle, wo man seine Stärken ausspielt und dort, wo man einfach keine Stärke hat, auch um Gottes Willen nicht führt. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Auf jeden Fall. Vielleicht noch eine kleine Nachfrage dazu. Würdest du sagen, es braucht schon auch irgendwie dann externe Schulungen oder Coaches oder ihr hattet ja auch gesagt, ihr habt euch einen Profi eingeladen, der auch ein bisschen überhaupt mal zum Modell aufgeklärt hat. Braucht es das auf jeden Fall auch neben dem, dass sich Mitarbeitende gegenseitig coachen?
Unbedingt. Ich glaube, das braucht's und ich bin überzeugt, dass das eine ganze Unternehmung, eine ganze Organisation nach vorne bringt. Wir haben ein Beispiel in unserem Buch, konnten wir nur anonym machen, weil just nachdem der Text verfasst war, hat sich dort das Management geändert und gesagt, so ein Quatsch, verteilte Führung, da kamen drei McKinsey-Leute in die Spitze und die haben gesagt, top-down, Schluss aus. Und dann war alles hin. Aber die hatten wirklich alle Mitarbeitenden durch ihre Leadership-Trainings geschickt. Und das heißt, die haben alle auch dieselbe Sprache in Sachen Führung gesprochen. Die wussten, wovon sie sprechen, weil sie alle dieselben Begriffe verwendet haben, die sie in ihren Trainings verwendet haben. Und dadurch kriegst du eine ganz andere Dynamik und Kultur rein in deine Führung. Weil was haben wir denn in den formalen Führungssystemen? Da haben wir ja auch so ein bisschen Konsumentenhaltung. Oh, habe ich doch einen Teamleiter. Och, war der nicht neulich zwei Wochen in der Schulung? Der muss es doch können. Da mache ich mir doch die Finger nicht schmutzig. Also da dreht sich dann einiges und diese Chance sollte man wahrnehmen.
Darf ich noch was ergänzen?
Gerne.
Nicht, dass es da ein Missverständnis gibt. Also als wir das eingeführt haben, das kannst du nicht alleine einführen. Also das ist mit dem Coach und das ist unglaublich intensiv und das kostet sehr, sehr viel Zeit. Das ist irgendwie die Einführung. Und wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Leute, sag jetzt mal, nimm jetzt mal die Bewerbung jetzt, um kurz bei dem Beispiel zu bleiben. Wir würden irgendwie jemand, der keine Bewerbungsgespräche geführt hat, nie allein ein Bewerbungsgespräch führen lassen, sondern das ist immer eine Mischung von jemand, der Erfahrung hat und dann Jüngeren dazu. Und es ist irgendwie in ganz klaren Modulen, ist das dann, ich sag jetzt mal, so ein Prozess eingeteilt und da gibt es ein fachliches Gespräch und ein kulturelles Gespräch und eine Präsentation und dann geht man zusammen eins trinken und so weiter. Also da ist schon unglaublich viel Struktur dahinter. Nicht, dass man irgendwie den Eindruck hat, ja, Tom schickt die Leute einfach los und jeder kann das. Nein, so ist das auf gar keinen Fall.
Daran anschließend möchte ich die Frage, gibt es eigentlich bei euch noch die Rolle des der Personalentwicklers, Personalentwicklerin in dem Sinne? Also einen Menschen oder mehrere, die dafür verantwortlich sind, zu gucken, wenn Leute da sind, die sagen, sie brauchen Unterstützung in einem bestimmten Bereich, sie wollen da ihre Skills erweitern, Kompetenzen erweitern, wie auch immer, der sagt, er beschafft denjenigen die Lernangebote. Gibt es sowas in der Art noch als Rolle?
Nein, ja, es gibt schon, aber nur immer, um das zu facilitieren. Aber es gibt unbegrenzte Budgets. Also Leute können im Grunde, wenn sie sagen, ich möchte das oder das machen, dann kann man das machen. Also das und meistens ist es so, dass die Leute selber viel besser wissen, was sie gerne lernen möchten.
Und wo wir beim Thema Lernen sind, würde mich noch ganz persönlich interessieren, wie schwer ist es dir denn gefallen zu lernen, Führung noch weiter abzugeben und dann auch immer wieder periodisch zu übernehmen?
Ja, ich finde es eine große Erleichterung. Also deswegen verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum nicht viel mehr, sag jetzt mal, Unternehmen das machen. Weil du im Grunde Einstellung und zum Beispiel, dass Leute einstellen, onboarden und auch wieder, wenn es nicht erfolgreich war, Leute rausnehmen. Das ist doch jetzt, also kann man doch nur froh sein, wenn das Team selber macht.
Das verstehe aber ich ziemlich gut, warum das nicht so leicht Fuß fasst. Und darf ich ein kleines Beispiel nehmen aus meinen Seminaren und Workshops? Da mache ich nämlich eine ganz simple Übung mit Führungskräften. Und Versuchsanordnung, Rollenspiel, bitte alle um einen Tisch setzen. Wir simulieren eine ganz normale Meeting. Wer ist bereit, die formale Führungskraft zu geben? Streckt eine oder einer die Hand? Okay, die anderen, ihr seid normale Teammitglieder und einer von euch bringt jetzt bitte das Thema hoch. Ey Leute, wir vergeuden unsere Arbeitszeit hier mit blöden Meetings. Das geht so nicht weiter. Protokoll schreibt auch keiner. Und dann jetzt bitte fingierte Gruppendiskussion. Und ihr werdet lachen. Es ist immer wieder in Kreisen von formalen Führungskräften dasselbe Verhalten, hinterher führt es zu großer Zerknirschung oder großem Gelächter. Derjenige oder diejenige, die die formale Führungskraft gibt, ist nach 15 Sekunden auf dem heißen Stuhl, versucht alles an sich ranzuziehen, sagt, ja, okay, gut, also dann müssen wir jetzt Handys aus. Zweitens, wir brauchen eine bessere Agenda. Drittens, alle anderen sind in der Konsumentenhaltung. Also allein überhaupt in eine Verhaltensweise zu kommen, wo ich sage, okay, wunderbar, in dieser Gruppe ist ein Problem hochgekommen. Erstmal Riesenapplaus für die Person, die das Problem hochgegangen ist. Hat jemand eine Lösung? Allein das ist eine Riesenherausforderung, weil wir gelernt haben, auch eine Führungskraft muss alles können, muss alles regeln, muss alles schlichten, muss alles entscheiden, muss alles machen. Und in diesen Rollenspielen ist es immer wieder dasselbe Muster. Die Führungskraft hat Schweißperlen auf der Stirn, versucht, ihre anderen Leute irgendwie einzunorden, anstelle, dass sie sagt, ja wunderbar, kann hier einer bitte die Führung übernehmen und für uns alle das Problem lösen.
Jetzt habe ja ich die Erfahrung in meinem Berufsleben gemacht, dass ich von dir, Randolph, geführt worden bin. Darum auch an dich die persönliche Frage. Was findest du denn schwieriger, Führung abzugeben oder die Mitarbeitenden dazu zu bringen? Und ich glaube, wir haben hier keine Rechnung offen, Führung oder Verantwortung zu übernehmen.
Das freut mich erstmal ungemein, was du gerade gesagt hast. Tatsächlich ist es beides nicht einfach. Führung abgeben ist nicht einfach, weil du Risiken eingehst. Es kann auch schiefgehen und das ist das alte Vertrauensthema. Du kannst auch, musst vielleicht Kompromisse machen, als hättest du es jetzt alleine durchgemanagt. Das alles muss man sich klar machen, aber ich würde es auch wie Tom sehen, es ist eine Riesenentlastung ja auch. Und das ist auch etwas, was wir vergessen. Welchen Druck laden wir auf die Schultern von einzelnen formalen Führungskräften ab, die angefangen vom Co-Leadership zumindest in einer hoffentlich funktionierenden Partnerschaft mit einem zweiten Co-Leader sich gegenseitig auch kalibrieren können. Da sagt der eine, klingt gut, aber ist eigentlich Schmarrn, lass uns nochmal drüber reden. Oder in einem Kollektiv zu sein, wo ich weiß, oh Gott, ich habe gerade keine Lösung, aber ich kenne dieses Team und die werden eine finden. Ich lehne mich jetzt einfach mal zurück. Also das hat auch viele entlastende, positive Aspekte. Deswegen Führung abgeben, Führung übernehmen. Ich glaube, es ist Gewohnheitssache und irgendwann hat sich's eingeschliffen. Und das fand ich schön an eurem Beispiel, was wir in unserem Buch dann auch beschrieben haben. Du kommst bei einer Kultur an, wo die eine Frage, die garantiert nicht mehr gestellt wird, ist, wer hat hier geführt? Weil das überhaupt nicht mehr interessiert. Das reflektieren die Leute auch gar nicht mehr, weil sie tatsächlich in dieser Jazz-Kombo, in diesem Geben und Nehmen so routiniert sind, dass es gar nicht mehr interessiert.
Also wer hat hier geführt im Sinne von, wer hat das zu verantworten?
Ja, da machst du ein neues Fass auf. Ich fürchte, die Zeit läuft uns weg. Auch das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Workshops und Seminare. Solange wir formale Führungskräfte haben, kommen die aus der Nummer nicht raus und müssen es um Gottes Willen auch immer sich ans Bein binden. Natürlich haben sie die Verantwortung. Und wenn sie das Risiko und das Wagnis eingehen, ein Collective Leadership zu praktizieren, können sie sich trotzdem nicht rausreden am Ende und sagen, ja, wir sind hier Collective, ich habe damit nichts mehr zu tun. Aber auch hier, ich glaube, in Deckung mit deinen Theorien, Tom, wer selber aktiv wird, wer mitgestaltet, wer mitentscheidet, ist automatisch eher in der Verantwortung drin als derjenige oder diejenige, die sich zurücklehnt, konsumiert und so, oh, Tom hat entschieden. Also ich habe wirklich ein Projekt, wo es wirklich so lief, da saß ein Führungskreis zusammen und die haben dann, sind dann immer zu ihren Teams gegangen und sagt, ja, der alte Herr hat entschieden, ich find's ja blöd, aber so machen wir es. Da kannst du also echt auch nicht mehr von Verantwortung reden.
So, und ich muss jetzt aber entscheiden mit Blick auf die Uhr, dass wir hier, glaube ich, einen Schlusspunkt setzen müssen, obwohl uns beiden noch viele Fragen, glaube ich, im Kopf stehen und wir hier noch ewig reden könnten. Aber was eine Gewohnheit von uns ist, ist das Abschlussstatement. Da solltet ihr so in 2 bis 3 Sätzen eine kurze Frage beantworten. Ich gebe die euch jetzt einfach mal, ihr könnt euch anschauen, wer anfangen mag. Und zwar Collective Leadership. Warum brauchen wir dieses Führungsmodell?
Ja, ich kann schon da was zu sagen. Also ich glaube einfach, wenn man die Leute, wenn man will, dass die Leute zufrieden sind und Arbeiten nimmt halt einen sehr wichtigen Teil unseres Lebens ein, dann glaube ich, dass jeder lieber mitentscheidet. Und da sind wir bei dieser Autonomiefrage wieder.
Und ich glaube, wir brauchen es, weil es überhaupt gar keine Alternative zu Collective gibt, weil Führungserfolg ist immer ein kollektiver Erfolg, ist immer ein Erfolg von Menschen, die vorangegangen sind und andere, die gerne ihnen gefolgt sind und gemeinsam dann einen Gruppenerfolg erzielen. Das heißt, aus meiner Sicht, Collective ist eigentlich das Natürlichste der Welt. Wir müssen nur mit vielen Dingen brechen, die wir in unseren Köpfen so über Jahrhunderte angesammelt haben. Das wäre meine Antwort.
Das hat geklappt in 2 bis 3 Sätzen. Das war die Abschlussherausforderung insofern. Ja. Vielen lieben Dank für die wirklich tiefgehenden Einblicke, die wir in der kurzen oder jetzt auch ein bisschen längeren Zeit bekommen haben.
Aber ist okay.
Ja, jetzt haben wir vorher ja groß angekündigt, dass wir Zeit zum Reflektieren hatten. Was ist denn da bei dir rausgekommen bei der Reflexion über das Thema Shared Leadership?
Naja, eigentlich 2 Dinge. Also wenn man sich das Modell von Tom anschaut, dann ist, glaube ich, auch klar geworden, dass es echt viel Mut braucht und auch viel Offenheit, um eben alte Modelle umzudenken und einfach zu sagen, ja, wir probieren jetzt mal was ganz anderes, weil das ist es ja schon für unsere Köpfe, zu sagen, alle sind jetzt plötzlich Führungskräfte. Also auf der einen Seite wahnsinnig Respekt, eben dieses Umdenken auch zu wagen. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch wichtig, die Botschaft eben zu senden, dass wir jetzt nicht alle von heute auf morgen so ein Modell irgendwie umsetzen müssen, sondern dass auch das natürlich im Kleinen anfängt. Also man sich mal erste Schritte sozusagen in Richtung verteilte Führung geht und denkt.
Genau, und erste Schritte, das war auch das, wo ich sehr dran hing, ist ja auch wirklich, dass man als Führungskraft sich überlegt nochmal, in welchen Bereichen kann ich denn meine Verantwortung mehr teilen, wo kann ich denn Verantwortung ins Team abgeben, wo kann ich denn Mitarbeitende in Entscheidungen stärker mit einbeziehen, ohne dass man jetzt direkt die Führungsrolle komplett abschafft und das ganze Unternehmen umkrempelt. da auch aus meiner persönlichen Erfahrung mit Randolph, habe ich jetzt hinterher gemerkt, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, dass das natürlich schon was war, was, fand ich, ein Stück weit seinen Führungsstil geprägt hat, dass er einen dabei Entscheidungen mitgenommen hat oder auch einfach gesagt hat, ja, was denkst du denn, wenn man mit einem Problem zu ihm kam und das nicht für einen gelöst hat, sondern einen an die Lösung herangeführt hat. Also ich glaube, dass er aus seiner eigenen Führungserfahrung da durchaus auch Gedanken hat einfließen lassen.
Ja, und sehr schön fand ich, dass Randolph uns am Ende auch attestiert hat, dass wir im Podcast ein Modell von Shared Leadership leben, weil wir es zu zweit machen.
Stimmt, das hat er dann auch off the record ja, angefügt. Genau.
Insofern würde ich sagen, jetzt ist Zeit für unsere Checkout-Frage.
Checkout.
Mit welchem Gefühl gehst du heute aus dem Podcast?
Naja, also erstmal muss man ehrlicherweise sagen, da nehme ich wirklich den heutigen Tag und nicht den Tag der Aufnahme, der eben schon 2 Wochen zurückliegt. Und heute bin ich tatsächlich noch ein bisschen müde von der letzten Woche Dienstreise und hier knallt schon wieder richtig die Sonne rein. Aber ich bin jetzt wach geworden, weil wir können ja verraten, wir machen das jetzt heute am Vormittag. Jetzt bin ich eigentlich wieder total da. Und du?
Das ist doch schön. Also jetzt unsere Podcast-Aufnahme hatte ich jetzt wieder ein bisschen beflügelt,
ja,
oder?
Genau.
Ja, ich muss zugeben, wenn ich daran denke, wie wir damals aus dem Podcast-Gespräch rausgegangen sind, da war ich echt erschöpft. Da ging so vieles in meinem Kopf rum. Heute war ich da wieder ein bisschen freier. Gleichzeitig bin ich jetzt doch auch wieder ein bisschen angespannt, weil genau dieses Thema, das wir ganz am Anfang heute hatten, dass wir so viel parallel machen, verfolgt mich jetzt wieder. Ich werde jetzt direkt aus dem Podcast-Studio wieder ins Büro rennen und an dem nächsten Heft arbeiten, damit wir auch das wie immer hoffentlich pünktlich in den Druck geben
können. Da war was. Ich muss auch noch einen Text fertig schreiben. In diesem Sinne wünschen wir euch auch einen produktiven Arbeitstag oder wann immer auch ihr diesen Podcast hört. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, einfach unser Magazin lesen, in die App oder auf LinkedIn vorbeischauen oder natürlich auf unser Online-Portal.
So ist es und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut.
Tschüss.
Neues Lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.